Stute. Starke Region, starkes Radio.
Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und ganz herzlich willkommen zu unserem Medizintalk auf Bayernwelle Südost, und das heute ganz entspannt, 1,5 Stunden vor dem ersten Halbfinalspiel in Südafrika. Ja, wir senden heute wieder live aus dem schönen Kurstift Mozart in Einring-Mitterfelden, das Erster-Klasse-Haus für Senioren im Berchtesgadener Land. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Freue mich sehr. Ja, unser Thema heute Abend, das Bauchaortenaneurysma, der leise Killer. Falls der ein oder andere jetzt glaubt, wir beginnen unsere heutige Sendung mit einer kleinen Kriminalstory, der hat sich leider zu früh gefreut. Denn diese Bezeichnung gilt in der Tat auch Erkrankungen, die meistens unbemerkt oder ganz plötzlich auftreten und unbehandelt auch ganz schnell zum Tode führen können. Laut Statistik leiden heutzutage ca. 5% aller Männer über 65 an einer gefährlichen Erweiterung der Bauchschlagader. Und diese wird oftmals nur zufällig bei einer medizinischen Routineuntersuchung überhaupt entdeckt. Wenn ein solches Aortenaneurysma reißt, stirbt der Patient in den meisten Fällen noch bevor er das Krankenhaus überhaupt erreicht. Eine wirksame und rechtzeitige Behandlung jedoch kann dies heutzutage schon verhindern. Und darüber werden wir gleich ausführlich sprechen, und dazu begrüße ich meinen heutigen Gast, Dr. Volker Kichle, Chefarzt der Abteilung für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie im Klinikum Traunstein. Schön, dass Sie heute Abend auch bei uns sind, als Fußballfan vor allen Dingen.
Schönen guten Abend.
Ja, Herr Dr. Kichle, gleich auch meine erste Frage an Sie. Erklären Sie uns vielleicht nochmal vorab, was man eigentlich unter einem Bauchaortenaneurysma genau versteht.
Ja, wir sprechen von der Bauchschlagader. Die Bauchschlagader wird auch Bauchaorta genannt. Und die Bauchaorta ist praktisch die Fortsetzung der Brustschlagader. Die Brustschlagader zieht durch das Zwerchfell und setzt sich dann in die Bauchschlagader fort. Und man kann sagen, die Bauchschlagader beginnt knapp unterhalb des Brustbeins und zieht in etwa bis in Höhe des Nabels. In dieser Höhe verzweigt sich dann die Bauchaorta und teilt sie auf in die beiden Beckenschlagadern, die dann in die Beinschlagadern übergehen. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die Bauchschlagader sozusagen frei durch den Bauchraum zieht, sondern die Bauchschlagader liegt sehr geschützt, sehr versteckt, praktisch hinter dem Darmpaket und gewissermaßen direkt vor der Wirbelsäule, also relativ tief. Die Bauchschlagader hat im oberen Abschnitt lebenswichtige Äste, lebenswichtige Schlagadern, die sie abgibt, also zum Beispiel zur Leber, zum Magen, zum Darm und nicht zuletzt zu den Nieren. Im unteren Bereich der Bauchschlagader zweigen nur unwichtige Äste ab, und dieser untere Bereich ist häufig betroffen von dem Thema, was wir heute besprechen, vom Bauchaortenaneurysma. Man muss sich die Bauchschlagader als Rohr vorstellen. Der Durchmesser ist circa 2 Zentimeter, beim Mann etwas mehr, bei der Frau etwas weniger. Und wenn sich diese 2 Zentimeter erweitern, spricht man dann von einem Aneurysma, wenn wir einen Durchmesser von 3 Zentimeter oder mehr erreicht haben.
Wie äußern sich denn die Symptome bei so einer Erweiterung dieser Bauchschlagader?
Das Tückische ist, dass in 80-90% der Fälle überhaupt keine Symptome auftreten. Deswegen der heutige Titel, der leise Killer. Also die allermeisten Patienten merken gar nichts. Das macht die Sache entsprechend gefährlich. Es gibt eigentlich nur 2 Situationen, wo man Beschwerden hat von Seiten eines Bauchaortenaneurysmas. Die erste Situation ist die, dass das Aneurysma in kurzer Zeit rasch wächst und dadurch Druck ausübt auf die Umgebung, also zum Beispiel auf die Wirbelsäule. Das äußert sich in Rückenschmerzen, in Bauchschmerzen und wird manchmal verkannt als Nierenerkrankung oder auch als Bandscheibenerkrankung. Aber dieser Druck kann entsprechende Beschwerden machen, im Sinne von atypischen Rückenschmerzen. Die zweite Situation, wenn Beschwerden auftreten, ist die dramatische Situation, die wir eigentlich vermeiden wollen, nämlich die, dass das Aneurysma einreißt, also platzt, dass also Blut austritt in den Bauchraum Und in dieser Situation kann in ungünstigen Fällen der Patient in wenigen Sekunden tot sein. Es kann aber auch so sein, dass das austretende Blut sich ansammelt, dass sich praktisch ein Bluterguss bildet, der sich abdeckelt und dass dann dadurch auch heftige Schmerzen auftreten. Das ist eine Art Vernichtungsschmerz, ein ganz starker Rückenschmerz, der nichts mit den üblichen Rückenschmerzen zu tun hat, verbunden mit Bauchschmerzen, verbunden dann auch mit Schocksymptomen, Blässe, Kreislaufschwäche bis hin zur Bewusstlosigkeit. Aber wie gesagt, in den allermeisten Fällen macht das Aneurysma keinerlei Symptome.
Das ist natürlich dann eine sehr gefährliche Geschichte, wenn man das nicht rechtzeitig merkt und wenn das dann so schnell gleich passieren kann. Wie wird denn diese Erkrankung letztendlich dann richtig oder besser rechtzeitig erkannt?
Am häufigsten wird das Aneurysma bisher zumindest zufällig entdeckt. Das heißt, der Hausarzt, ein Arzt macht einen Ultraschall, um zum Beispiel Gallensteine auszuschließen oder die Niere oder die Leber zu untersuchen, und rein zufällig entdeckt er dann die erweiterte Bauchschlagader. Das ist der allerhäufigste Fall. Der Patient hat, wie gesagt, keine spezifischen Beschwerden. Es kommt gelegentlich auch vor, dass aufgrund von Rückenschmerzen zum Beispiel ein Kernspin angefertigt wird oder ein CT, und dass auch dann rein zufällig das Aneurysma entdeckt wird. Die körperliche Untersuchung führt uns nicht weiter. Das heißt also, wenn Ihr Arzt Sie untersucht, wird er in nur ganz, ganz seltenen Fällen durch Tasten ein Aneurysma feststellen, also einen pochenden Tumor im Bauch. Das sind nur Ausnahmefälle.
Welche Patientenzielgruppe ist denn hierbei ganz besonders betroffen, Herr Doktor?
Wichtig ist die Gruppe ab 60 bis 65 Jahren. Sowohl Frauen als auch Männer, aber die Frauen haben es in dem Fall besser, weil die Männer fünfmal häufiger von einem Bauchartenaneurysma betroffen sind, ab 60 bis 65 Jahren. Wenn man die Zahlen aus Deutschland hernimmt, dann sind es etwa 200.000 Männer, die ein Bauchartenaneurysma haben, von denen sind etwa 40.000 behandlungsbedürftig. Und ich habe das mal runtergerechnet auf den Kreis Traunstein plus Berchtesgadener Land, das wären 750 Männer in unserer Region, die ein Bauchartenaneurysma haben, und davon sind 150 behandlungsbedürftig, die natürlich leider nicht alle bekannt sind.
Ja, dann frage ich mal ganz einfach mal nach der Entstehung. Also wie gesagt, wie entsteht sowas überhaupt? Wie kann sowas sich überhaupt bilden?
Es spielt auf jeden Fall eine genetische Komponente mit rein, also eine Vererbungskomponente. Und zwar ist es so, dass die Wand der Bauchschlagader aus elastischen Fasern besteht, aus Eiweißfasern. Und bei diesen Patienten werden im Laufe des Lebens diese Fasern abgebaut. Das heißt, die Wand degeneriert viel leichter, sie dünnt aus, und es kommt dazu, dass dann einfach der Durchmesser der Aorta größer wird und dieses Aneurysma sich entwickelt. Das ist im Prinzip bei jedem so. Es kommt aber in der Regel hinzu, dass entsprechende Risikofaktoren, die die Gefäßwand zusätzlich schädigen, ebenfalls noch vorhanden sind, insbesondere das Rauchen, auch der hohe Blutdruck oder das hohe Cholesterin. Also auch diese gefäßschädigenden Faktoren spielen mit hinein. Es gibt andere Theorien der Entstehung, die von Entzündungsprozessen sprechen. Es gibt ganz seltene Fälle, wo auch mal Bakterien sogar eine Rolle spielen. Aber die Regel ist einfach eine angeborene Gefäßwandschwäche, die im Laufe des Lebens, und des Alters spielt eine Rolle, eben ab 60, die ab diesem Alter zu einer zunehmenden Wandschwäche führen.
Gibt es denn auch Situationen, wo sich so eine Erweiterung in der Bauchschlagader auch wieder zurückbilden können?
Also die Bauchschlagader ist diffus erkrankt, sie ist strukturell erkrankt, sodass sich eine spontane Rückbildung nicht ereignet. Es gibt im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Durchmesser bleibt so bestehen oder das Aneurysma wächst an. Es kann langsam wachsen, es kann sehr schnell wachsen. Letzteres ist sehr gefährlich. Leider ist es so, dass in etwa 70% der Fälle das Aneurysma wächst. Und dass wir also eher selten einen konstanten Zustand haben. Aber es wird in keinem Fall kleiner.
Sie hatten ja jetzt eben schon angeführt, was alles zu, wie so etwas entstehen kann, wie so eine Erweiterung entstehen kann. Vielleicht nochmal die Risikofaktoren, dass wir die vielleicht auch nochmal erwähnen. Welche sind hier die wesentlichen, die dazu führen können?
Gut, zugrunde liegt das, was der Patient nicht weiß, das ist diese angeborene Wandschwäche, die zur Degeneration führt, die den Boden bereitet. Und hinzu kommt beim Aneurysma in allererster Linie das Rauchen. Also auch Patienten, die früher mal geraucht haben, sind gefährdet, nicht nur aktuelle Raucher. Das zweite ist eben der hohe Blutdruck. Das dritte ist die der Erhöhung des Cholesterinspiegels. Und häufig haben wir Bauchartenaneurysmen auch bei chronischen Atemwegserkrankungen. Eine Patientengruppe hat es etwas besser, das sind die Diabetiker. Also der Diabetiker hat in dieser Beziehung keine schlechteren Karten.
Aber dafür eben starkes Übergewicht auch und eben die Blutfettwerte, wie Sie schon sagten, Cholesterin gehalten. Was raten Sie diesen Patienten, wenn dann mal eventuell diese Risikopatienten zu Ihnen kommen in erster Linie?
Also wenn Sie zur Risikogruppe gehören, das heißt, wenn Sie 60 bis 65 Jahre sind, insbesondere wenn Sie männlich sind und wenn Sie Raucher sind oder Raucher waren, oder, und das ist noch ganz wichtig, wenn Sie in der Familie jemand haben, der ein Aneurysma hatte oder an einem Aneurysma operiert wurde, dann sollten Sie sich screenen lassen. Das heißt, Sie sollten eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraums durchführen lassen mit der Frage, ob ein Bauchartenaneurysma vorliegt. Das wird über den Hausarzt in aller Regel gemacht. Und man kann sagen, wenn Sie mit 60 bis 65 Jahren kein Aneurysma haben, dann ist der Fall auch erledigt, weil in aller Regel sich später dann kein Aneurysma mehr entwickelt.
Jetzt erinnere ich mich an unser Vorgespräch, als Sie mir ganz deutlich sagten, aber wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe und sage, bitte checkt Sie jetzt mal, habe ich sowas oder habe ich das nicht? Die Kasse zahlt nicht, sondern er muss das dann wahrscheinlich im Rahmen einer anderen Untersuchung mitmachen.
Es ist richtig, die Kasse zahlt es als Vorsorge nicht. Das heißt, Sie müssen am besten mit Ihrem Hausarzt reden und das Ganze als allgemeine Untersuchung sozusagen führen, auch um eben Gallensteine und Ähnliches abzuklären. Aber eine reine Vorsorge im Hinblick auf den Bauchartenaneurysma ist derzeit nicht etabliert. Leider nicht, muss ich dazu sagen.
Und nach den neuesten Erkenntnissen heute in den Nachrichten, was also alles jetzt mehr gezahlt werden muss und wie es jetzt weitergeht in der Gesundheitsreform, können wir uns richtig freuen, was dann in Zukunft alles dann noch weiter wegfällt.
Richtig, ja.
Ja, wenn also ein solches, ab wann sollte, es ist vielleicht ganz wichtig noch zu fragen, ab wann sollte man hier überhaupt das Ganze operativ angehen?
Ja, also der Ultraschall ist gemacht und der Hausarzt wird Ihnen sagen, es liegt entweder kein Aneurysma vor. Wie gesagt, dann ist die Sache eigentlich sehr günstig für Sie. Dann können Sie im Grunde genommen dieses Thema abhaken. Es kann nun sein, dass ein kleines Aneurysma vorliegt, also ein Aneurysma mit dem Durchmesser zwischen 3 und 4 Zentimetern. Also der Durchmesser ist ein sehr wichtiger Faktor bei der Beurteilung des Aneurysmas. Wenn Sie ein Aneurysma zwischen 3 und 4 Zentimetern haben, ist es noch keine bedrohliche Situation, weil die Gefahr, dass das platzt, sehr gering ist. Man muss also hier abwarten. Man würde eine Kontrolluntersuchung in 12 Monaten machen. Wenn Sie ein Aneurysma haben, was größer ist, 4 bis 4,5 Zentimeter, wird eine Kontrolluntersuchung per Ultraschall in 6 Monaten bereits empfohlen. Und die kritische Größe beginnt ab 4,5 Zentimetern. Ab dieser Größe sollten Sie einen Gefäßspezialisten aufsuchen, um zu klären, welche weitere Diagnostik nötig ist oder ob gegebenenfalls auch schon eine operative Versorgung, eine prophylaktische Operation sinnvoll ist.
Jetzt hatten wir ja anfangs schon erfahren, dass ja leider nur die Hälfte überhaupt die Klinik erreicht, sofern hier wirklich mal der Notfall eintritt. Also wie gesagt, wenn ein solches Bauchaortenaneurysma platzt, hätte man dann überhaupt noch eine Überlebenschance?
Also es ist so, dass wenn das Aneurysma sozusagen zu Hause platzt, die Hälfte der Patienten die Klinik nicht mehr erreichen, sondern praktisch vor Ort versterben. Man muss sich überlegen, dass doppelt so viele Patienten an einem Aneurysma versterben als im Straßenverkehr. Von den Patienten, die die Klinik erreichen, mit dem Notarzt in der Regel, verstirbt dann auch nochmal die Hälfte. Ja, das heißt, wenn wir das zusammenrechnen, haben wir eine Sterblichkeit von ca. 75% aller Patienten, trotz der dann in der Klinik stattfindenden Notoperation.
Also jetzt würden Sie praktisch all denen raten, die jetzt nach Südafrika fliegen und sich dann das Endspiel anschauen, sofern Deutschland mit dabei ist und die haben so ein Bauchaortenaneurysma, dass sie das möglichst lassen sollten, weil dann erreichen sie bestimmt keine Klinik mehr.
Das ist richtig. Ja, selbst bei unserer guten Versorgung hier sind die Zahlen entsprechend schlecht, wie ich gerade geschildert habe. Und anderswo ist es natürlich noch etwas ungünstiger.
Unser großes Thema heute Abend, das Bauchaortenaneurysma, der leise Killer. Zu Gast bei mir Dr. Volker Kichel, Chefarzt für Abteilung Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie im Klinikum Traunstein. Ja, Herr Dr. Kichel, wir sind stehen geblieben bei den heutigen Behandlungsmöglichkeiten. Welche sind denn heute möglich und wann ist denn die Therapie wirklich dringend angesagt?
Ja, man kann sich vielleicht als Richtwert den Durchmesser von 5 cm merken beim Mann. Der Durchmesser ist, wie erwähnt, ein wichtiger Wert. Bei der Frau bereits ab 4,5 cm. Ab diesen Werten steigt das Risiko, dass das Aneurysma reißt, sehr stark an. Deshalb gilt es, dass ab dann über eine Operation, über eine prophylaktische Ausschaltung des Aneurysmas nachgedacht werden muss. Und dazu existieren heutzutage zwei Verfahren. Ein etwas älteres Verfahren, das seit den 50er Jahren bereits in Anwendung ist, also der sogenannte offene Eingriff mit einem Bauchschnitt. Und als Alternative ein etwas neueres Verfahren, das seit den 90er Jahren geübt wird, das sogenannte endovaskuläre Vorgehen, wo eben kein Bauchschnitt angefertigt wird, sondern wo über beide Leistenarterien quasi von innen eine Prothese eingebracht wird und das Aneurysma von innen ausschaltet.
Da haben Sie uns ja heute auch nochmal Exponate mitgebracht, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt fragen wir erstmal an, wie ist denn die Vorgehensweise hier bei dem offenen Eingriff?
Der offene Eingriff geht, wie gesagt, mit einem Bauchschnitt einher, relativ großer Schnitt. Es wird dann das Aneurysma abgeklemmt und eröffnet und letztlich teilweise entfernt. Es wird dann eine Prothese dazwischen geschaltet, die per Hand eingenäht wird, die entweder eine Rohrform oder aber eine Y-Form hat. Wenn die Beckenarterien mitbeteiligt sind, dann muss man eine Y-Prothese einbringen. Ansonsten genügt die Rohrprothese. Also die Prothese wird per Hand verankert.
Wie lange ist hier die Dauer des Eingriffs und die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus?
Der Eingriff dauert ca. 2 bis 4 Stunden. Der Patient muss hinterher auf die Intensivstation. Und der stationäre Krankenhausaufenthalt beträgt ca. 10 bis 14 Tage.
Wie verhält es sich im Vergleich mit der endovaskulären Methode? Vielleicht, dass Sie uns das mal schildern und auch gleichzeitig neu zeigen, was wir da für Exponate mitgebracht haben.
Ja, das endovaskuläre Vorgehen geht eben so, dass der Patient auch in Narkose operiert wird. Es wird dann letztlich beidseits die Leistenschlagader über einen ganz kleinen Schnitt eröffnet. Und über diesen Zugang werden Kathetermaterialien eingebracht. Es wird insbesondere eine Hülle eingebracht, die 8 bis 9 mm groß ist. Und diese Hülle beinhaltet die sogenannte Stent-Prothese. Die Stent-Prothese besteht aus zwei Komponenten. Das eine ist ein sogenannter Stent, also eine Gitterstruktur, die sich von innen an die Schlagader anpresst. Und zusätzlich ist dieses Gitter, also dieser Stent, überzogen mit einem Kunststoffmaterial, mit einer Kunststoffhülle, um das Aneurysma sozusagen von innen her abzudichten. Also das Ganze nennt sich Stentprothese. Diese Stentprothese wird in gefaltetem Zustand eingebracht und dann natürlich unter Röntgensicht an der richtigen Stelle freigesetzt und drückt sich dann sozusagen von innen an und presst sich an einen noch gesunden Aortenabschnitt an. Und das Ganze sieht letztlich aus auch wie eine Y-Prothese, das heißt, die Verankerung distal, also körperfern, findet in beiden Beckenarterien statt. Und der Endzustand ist im Grunde genommen so, dass der Blutstrom ausschließlich durch die Prothese fließt und eben nicht mehr mit der dünnen und einer rissgefährdeten Aneurysmawand in Berührung kommen kann. Das Aneurysma bleibt also drin, ist aber sozusagen vom Blutstrom ausgeschaltet.
Jetzt praktizieren Sie ja beide Verfahren im Klinikum Traunstein. Worin besteht hier Ihrer Erfahrung nach in der Hauptsache der Vorteil?
Also die Kunst besteht eigentlich darin, für den jeweiligen Patienten das richtige Verfahren auszuwählen. Man muss wissen, dass im Grunde genommen bei jedem Patienten die offene Operation durchgeführt werden kann, dass aber für diese endovaskuläre Operation nur maximal 50% der Patienten in Frage kommen. Das vorher festzulegen ist zunächst mal unsere Aufgabe. Dazu dient ein CT, ein sehr genaues CT, wo wir genau die anatomischen Strukturen überprüfen können und nach bestimmten Kriterien dann festlegen, ob überhaupt diese endovaskuläre Methode möglich ist. Ansonsten muss man sagen, ist schon frappierend, wie fit die Patienten nach dem endovaskulären Vorgehen sind. Die Patienten müssen nicht auf die Intensivstation, sind relativ unbehelligt, können nach 4 bis 5 Tagen nach Hause und haben eben nur diese beiden kleinen Leistenschnitte.
Jetzt, obwohl es sich bei dieser offenen OP doch um ein lang bewährtes medizinisches Verfahren handelt, können dennoch nicht alle Patienten eben diese große Operation hier bewältigen. Nach welchen Kriterien wird denn hier die richtige Methode entschieden und welche Risiken können überhaupt auftreten?
Also grundsätzlich wird jeder dieser Patienten präoperativ kardiologisch untersucht. Das heißt, es wird ein Herzultraschall vorgenommen, es wird eine Herzbelastung gemacht, um zu überprüfen, ob der Patient zum Beispiel die größere Operation überhaupt aushalten würde. Im Prinzip ist es so, dass der Patient, der jünger ist, der herzgesünder ist, der wenige Vorerkrankungen hat, keine Lungenvorerkrankungen hat, und eine gute Lebenserwartung hat, eher für das offene Verfahren in Frage kommt. Der Patient, der älter ist, der zahlreiche Vorerkrankungen hat, möglicherweise eine geringere Lebenserwartung hat oder mehrere Bauchoperationen schon hinter sich hatte, wird eher für das geschlossene Verfahren ohne den großen Bauchschnitt in Frage kommen.
Also mit anderen Worten profitieren eben gerade ältere Menschen, also ältere Patienten mit Vorerkrankung ganz besonders hier von dieser endovaskulären Methode, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Das ist richtig, mit der Einschränkung, dass natürlich, wie gesagt, keine freie Wahlmöglichkeit zwischen beiden Methoden besteht, sondern einfach anatomische Voraussetzungen dazu führen, dass eben maximal die Hälfte der Patienten überhaupt für das endovaskuläre Verfahren in Frage kommt, aus anatomisch-technischen Gründen.
Jetzt hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt, dass es eine sogenannte 30-Tages-Überlebensfrist gibt. Also das hat mich etwas erschreckt, denn ich meine, der Patient soll nach 15 Tagen entlassen werden und dann ist er zu Hause und muss jeden Tag zittern. Oder wie soll ich das verstehen?
Ja, es gibt speziell bei dieser großen Operation die Sterblichkeitsrate, die etwa bei 3% liegt, immer berechnet auf 30 Tage. Das sind eben Patienten, die hinterher eine Lungenentzündung oder ein Herzproblem, einen Herzinfarkt möglicherweise entwickeln. Die Sterblichkeit bei der endovaskulären Methode liegt etwa bei 1,5%, ist also etwas niedriger, weil einfach die Operationsbelastung geringer ist.
Angenommen, bei mir wäre jetzt im Ultraschall eine leichte Erweiterung der Bauchaorta festgestellt worden. Was könnte ich denn selbst unternehmen, dass es nicht mehr weiter sich erweitert, wie man so sagt, oder gar platzt? Was sollte man meiden oder besser gesagt, was sollte man möglichst verhindern?
Also zunächst, wenn Sie eine leichte Erweiterung haben, haben Sie einen Durchmesser, sagen wir, zwischen 3 und 4 Zentimetern. Das heißt, das müsste man zunächst mal ultraschallmäßig kontrollieren, spätestens in 12 Monaten. Dann müssten Sie mit dem Rauchen aufhören, ganz wichtig, falls Sie rauchen. Der Blutdruck muss gut eingestellt sein. Das Stichwort ist hier Beta-Blocker, die hier relativ gut wirken. Und man sollte auch zusätzlich den Blutfettspiegel kontrolliert bzw. gut eingestellt haben. Das Stichwort ist hier Statine, also Fettsenker, die doch offensichtlich dazu führen, dass zusammen mit den anderen genannten Dingen das Aneurysma nicht weiter wächst. Aber das Wichtigste ist das Rauchen aufhören. Auch das führt dazu, dass das Aneurysma-Wachstum gestoppt werden kann.
Ja, das tun wir Gott sei Dank nicht. Aber wie sieht es aus mit sportlichen, mit Anstrengungen und Sport?
Ja, man sollte im Prinzip extreme körperliche Anstrengungen meiden, die den Blutdruck sehr hoch treiben.
Das heißt also, wir wiederholen jetzt noch einmal für alle, die sich erst später eingeschaltet haben, was ist nochmal der Normbereich und wann wird es jetzt wirklich gefährlich?
Die Normgröße der Bauchorta ist in etwa 2 Zentimeter, immer jetzt den Durchmesser betrachtet. Gefährlich wird ab einem Durchmesser von 4,5 bis 5 Zentimetern, Frauen eben 4,5, Männer etwa 5 Zentimeter. Zusätzlich muss man noch neben dem Durchmesser mit einbeziehen, dass bei sehr schnellem Aneurysmawachstum auch bereits bei kleinerem Durchmesser eine Operation indiziert ist.
Jetzt gibt es ja wie bei allen OPs auch eine sogenannte Nachbehandlung oder eine Schonzeit. Was ist denn nach so einem Eingriff alles zu beachten? Mit anderen Worten, wie lange dauert in der Regel so hier die Schonzeit oder ist auch eine Reha erforderlich?
Also nach der großen offenen Operation brauchen die Patienten schon einige Wochen, bis sie sich erholt haben. Wir bieten in der Regel eine Reha-Behandlung an, die auch meistens wahrgenommen wird. Das heißt, nach dem Aufenthalt von circa 2 Wochen dann eine 3- bis 4-wöchige Reha. Nach der endovaskulären Operation geht der Patient in aller Regel nach 4 bis 5 Tagen nach Hause, braucht keine Reha und ist eben relativ schnell wieder fit.
Und kann auch dann eigentlich normal wieder alles machen, vielleicht nicht so schwer heben wahrscheinlich, oder?
Nee, kann eigentlich alles machen. Das schwere Heben bezieht sich nur auf die offene Operation, hat aber auch da ausschließlich mit der Bauchwunde zu tun. Das heißt, das schwere Heben wird deswegen sozusagen verboten, um einen Narbenbruch zu verhindern. Und das spielt bei der endovaskulären Methode keine Rolle, weil die ja nur 2 kleine Leistenschnitte haben.
Verständlich. Wann und in welchen Abständen müssen weiterhin dann Kontrollenuntersuchungen durchgeführt werden?
Ja, das ist ganz wichtig. Ein großer Nachteil der endovaskulären Methode ist zum einen, wie ich gesagt habe, dass nur die Hälfte der Patienten in Frage kommt. Der zweite große Nachteil ist, dass lebenslang Nachuntersuchungen erforderlich sind, weil sich theoretisch diese Stentprothese im Inneren des Gefäßes verschieben kann. Und das müssen wir wissen. Das heißt, wir müssen regelmäßige CT-Untersuchungen durchführen. Der Patient wird noch während des stationären Aufenthalts ein CT bekommen, dann nach 3 Monaten, nach 6 Monaten, nach 12 Monaten und dann jährlich. Das ist ein deutlicher Nachteil dieser Methode. Vor allen Dingen bei jüngeren Patienten ist es natürlich ein Argument, eher die offene Operation zu machen, weil der jüngere Patient natürlich nicht unbedingt jährlich die Strahlenbelastung des CTs haben möchte. Bei der offenen Operation kann man im Prinzip sagen, ist die Sache, wenn die Operation gut überstanden ist, erledigt. Das heißt, derartige Nachkontrollen mittels CT sind nicht erforderlich. Wir machen jährliche Ultraschalluntersuchungen, machen nach 5 Jahren ein CT. Aber in aller Regel kann man sagen, wenn die offene Operation gemacht ist und das alles verdaut ist sozusagen, dann ist das Problem auf Dauer ohne wesentliche Nachuntersuchungen gelöst. Bei der endovaskulären Methode haben wir in 15% der Fälle aufgrund dieser Nachuntersuchungen die Situation, dass wir sozusagen nacharbeiten müssen. Das heißt nicht unbedingt, dass der Patient dann offen operiert werden muss. Meistens lassen sich die Probleme schon wieder endovaskulär lösen, das heißt über die Leistenarterie wieder. Aber diese Zahl von 15% ist durchaus zu bedenken, und zwar eben nicht nur über einen kurzen Zeitraum, sondern längerfristig.
Wie lösen Sie die Probleme? Sagen wir, angenommen, es hat sich hier was verschoben, was passiert dann?
Es kann sein, dass wir eben wieder über die Leistenarterie mit einem Draht eingehen müssen, dass wir eventuell eine zusätzliche Stentprothese einbringen müssen, um möglicherweise aufgetretene Undichtigkeiten abzudichten. Meist geht es eben endovaskulär. Und selten, dann muss man trotzdem offen operieren. Das kommt auch vor. Das ist ein großer Nachteil dieser endovaskulären Methode, diese sozusagen erforderlichen Nachkorrekturen.
Und damit erklärt sich das, dass man das natürlich beim älteren Menschen, der nicht mehr so eine hohe Lebenserwartung hat, dann eher durchführt.
Ganz genau. Das ist eben ein Argument auch dafür, den älteren Patienten zu bevorzugen.
Jetzt vielleicht nochmal zu anderen Aneurysmen. Kommen solche Aneurysmen auch nur beziehungsweise nur bei der Bauchschlagader vor oder können sie auch woanders auftreten?
Ich habe schon erwähnt, häufig kommen auch Beckenarterienaneurysmen vor, oft kombiniert mit der Bauchartenaneurysma-Bildung. Es kommen aber auch isolierte Beckenarterienaneurysmen vor, die besonders gefährlich sind, weil sie relativ schwer zu entdecken sind im Ultraschall, im Gegensatz zum Bauchartenaneurysma. Gefährlich ist auch das Aneurysma der Brustschlagader, was auch relativ schwierig zu entdecken ist und oft nur durch einen Zufall entdeckt wird. bei dem Aneurysma der Brustaorta ist heutzutage die endovaskuläre Methode praktisch die Therapie der Wahl. Das wird kaum noch offen operiert, also der Brustkorb muss fast nie mehr eröffnet werden. Das geht alles vom Gefäßinneren endovaskulär aus. Wir haben daneben Aneurysmen im Bereich der Knieschlagader, im Bereich der Armschlagader. Das sind Aneurysmen, die allerdings selten platzen, sondern andere Probleme mit sich bringen, wie etwa eine Gerinnselbildung im Aneurysma mit der Gefahr der Gerinnselverschleppung. Dann gibt es natürlich Hirnarterienaneurysmen, die insbesondere bei Patienten mittleren Alters auftreten und zu Hirnblutungen führen können.
Alters, was versteht man darunter?
50 Jahre.
Wunderbar. Und das hat auch dann ein bisschen was mit dem Schlaganfall zu tun, nehme ich an.
Das macht die Symptomatik eines Schlaganfalls, richtig.
Aber wie gesagt, all diese letztgenannten Aneurysmen kommen relativ selten vor, also im Vergleich zur Bauchschlagader.
Die Bauchschlagader ist die Stelle, wo sich Aneurysmen am häufigsten bilden.
Ja, und so langsam nähern wir uns leider auch schon wieder dem Ende unserer heutigen Sendung. So viel haben wir auf jeden Fall heute dazugelernt, dass mit einem Bauchaortenaneurysma gar nicht zu scherzen ist und bei einem möglichen familiär bedingten Risiko auch oder auch anderen Risikofaktoren wie Rauchen, eben Bluthochdruck, regelmäßige Ultraschallkontrolle das Maß der Dinge ist, um später eben Schlimmeres zu vermeiden. Ja, meine letzte Frage nochmal an Sie, gleich zum Spezialisten, wie zum Beispiel jetzt zu Ihnen, oder wer führt die Untersuchungen am besten durch?
Also wenn Sie zur Risikogruppe gehören, also 60, 65 Jahre, Raucher oder Sie in der Verwandtschaft jemand haben mit einem Aneurysma, dann zum Hausarzt gehen, den Hausarzt befragen und ihn bitten, dass er doch mal einfach mit Ultraschall nachschaut. Wenn sich dabei ein Problem zeigt, das heißt eine größere aneurysmatische Veränderung der Bauchschlagader, dann zum Gefäßspezialisten weitergehen.
Ansonsten halten Sie ja auch im Klinikum Traunstein regelmäßig Sprechstunden ab. Und die sind genau wann?
Die sind montags von 10 bis 14 Uhr und mittwochs von 12 bis 17 Uhr in der Ambulanz im Klinikum Traunstein. Und
da kann sich jeder auch direkt vorstellen oder muss es mit Überweisung vom Hausarzt sein?
Es muss mit Überweisung durch einen Internisten, Chirurgen oder Hautarzt sein.
Mhm. Und das gilt also für Kassenpatienten und Privatpatienten?
Ja.
Ja, und damit sage ich ganz herzlichen Dank für heute, für die Aufmerksamkeit, natürlich für das Interesse und natürlich für die Gastfreundschaft hier im Hause Mozart Stift und ganz besonders Ihnen, Herr Dr. Kichle, für das äußerst interessante Gespräch und das noch kurz vor dem ersten Halbfinalspiel.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ich habe Ihnen versprochen, wir werden pünktlich fertig. Die ganze Radiosendung ist ab morgen, den 7. Juli, nachzuhören und runterzuladen unter www.kliniken-süd, also südue-ostbayern.de im Podcast. Das heißt, Sie können ab morgen sich die ganze Sendung nochmal in Ruhe anhören, falls Sie sie versäumt haben oder nicht hören konnten. So, jetzt wünsche ich Ihnen noch ein spannendes Halbfinalspiel. Na, mal sehen, wer gewinnt und gebe zurück an meine Kollegen in der Nachrichtenredaktion. Wir hören uns schon wieder, wenn Sie mögen, Ende Juli und dann wieder mit einem sehr interessanten Thema. So viel kann ich verraten, es wird etwas minder Orthopädie sein. Bleiben Sie mir bis dahin munter und wie immer gesund. Trotz Fußball und Hitze und alles, was sonst noch daherkommt. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, tschüss und bye bye.